Es gibt ungefähr 10.000 weihnachtliche Einführungen in einen Podcast oder ein Video zum Jahresrückblick 2021. Ich werde keine davon machen, sondern euch erzählen, wie stark diese Mütze meinen Kopf einschnürt. Wir hatten es vorher schon. Wir haben es extra besprochen. Aber ich habe natürlich wie immer alles aufgelöst. Wer davon ein Lied singen kann, das sind zum einen Fritz.
Hallihallo. Und frohe Weihnachten, wenn ihr diese Folge am Heiligabend hören solltet, wovon wir stark ausgehen, dass ihr sie euch aufgehoben habt.
Natürlich. Und Freddy.
Ja, genauso, die Folge wird 55 Minuten. Ihr habt schon wieder keinen Plan, was hier passiert, wenn ihr nicht genau auf 55 Minuten Zeit kommt. Ihr müsstest wissen, wann wir auf 1,5 Speed sein müssten. Und natürlich bin ich auch festlich angezogen, denn ich bin ja der Pumpkin King des Commander Kompass.
Ich habe mich auch in Schale geworfen. Wir sind heute alle in der Farbe der Weihnachtszeit. Denn wir bringen euch eine schöne Folge. So wie jede Woche. Eigentlich macht das keinen Unterschied so sonst.
Ja, außer dass wir in dieser Folge auch über den Stuss labern, den wir letztes Jahr gelabert haben.
Und vor allem haben wir direkt mal einen neuen Stuss draufgelabert. Denn Freddy hat schon gesagt, dass es genau 55 Minuten dauern wird. Und Fritz, du hast gesagt, dass die Leute sich natürlich das alles bis Weihnachten aufheben werden. Also ich glaube, nichts davon wird eintreten.
Das sind zwei Predictions gewesen.
Das sind Predictions. Und wir waren auch tapfer im letzten Jahr. Also das ist zwar so verschwommen durch die ganzen Umstände. Also 2020, 2021 fühlt sich alles so ein bisschen an wie ein so ein waberndes Jahr. Aber es gab faktisch das Jahr 2021 und es gab darin Magic-Produkte und die gehen wir jetzt dann einfach mal Stück für Stück durch. Oder habt ihr Einwände? Wollt ihr vorher noch irgendwelche Dinge klären? Irgendwie sagen, nein, dieser Monat ist ausgenommen, der zählt zu einem anderen Jahr oder so?
Also ich habe keinen direkten Einwand, aber einfach um das nochmal wirklich zu betonen, wir machen ja jetzt nicht einfach nur einen Jahresrückblick, sondern das Coole ist, dass wir Anfang 2021 einen Jahresausblick gemacht haben. Das war unsere Folge 15. Und wir sagen ja ganz oft, oh, wir haben in der Folge mal über das und das geredet, die könnt ihr euch nochmal anhören. Aber diese Folge 15, wir können wirklich empfehlen, nochmal jetzt reinzuhören. Wir haben es gerade nochmal gemacht vor der Folge, weil wir haben uns hinreißen lassen, Vorhersagen zu treffen für das Jahr 2021. Und wenn wir jetzt heute so die Produkte so ein bisschen durchgehen werden, werden wir mal schauen, wie gut unsere Vorhersagekraft war. Spoiler Alert! Nur so mittelgut.
Mittel. Es ist also ein Jahres-Roast-Blick sozusagen für uns selbst.
Ja, der Jahres-Roast-Blick. Aber es ja endet, wie es startet. Kalt und daheim. Das erste Set war Kaltheim.
Ja, danke. Alle möglichen Ausgangsbeschränkungen. Aber so war's. Riesen, Wikinger, Elfen und ein paar Besucher aus anderen Ebenen. Das war Kaltheim. Es kam im Februar und war so für mich der erste schöne Einstieg, weil ich alles daran, was es so inhaltlich mir an Grundbaustein geliefert hat, sehr mochte. Und gleichzeitig, weil ich das alles so mochte, habe ich mich auch direkt geärgert, dass sie das so verhudelt haben mit der Geschichte, die Kaltheim erzählt. Weil das einfach, also diese super interessante Wikingerwelt und dann kommen auch noch Phyrexianer dazu und anderes Zeug. Das ist alles in einem Set. Und wir kommen noch drauf. Wir haben es gesehen, dass es in dem Jahr besser geht.
Ja, das war einfach als Fast and Furious Kaltheim Edition oder Magic Edition. Alles wird reingeworfen. Jede Action muss passieren. 2000 Storystränge. Irgendwie wird es schon am Ende Sinn machen.
Man hat halt wirklich gemerkt an diesem Set, dass sie das ja. Das war ja jahrelang in der Mache und im Gegensatz zu den neuen Sets, die sie teilweise halt quasi, wo es einen relativ gestreamlineden Prozess dafür gibt, also auch für Hintergrundgeschichte und all diese Dinge. Die Story und die Welt ist, glaube ich, größtenteils entstanden. Ich habe mal irgendeinen Artikel von Mark Rosewater gelesen, so zwischen 2007 und 2012 oder so, also zu einer Zeit, wo es noch drei Sets pro Block gab, die auf derselben Plane gespielt haben und dementsprechend groß angelegt war die Story, also die Welt mit diesen, ne, hätte man ja locker ausdehnen können auf mehrere Sets oder mehrere Sets, wo man dann erst ist man irgendwie in Lidiara und dann gehen die Leute da diesen Weltenbaum entlang und treffen irgendwie Toski und was weiß ich Und dann wurde das alles in ein Set gepackt. Und das war halt, glaube ich, das, was viele Leute so ein bisschen einfach überfordert hat. Ich glaube, viele Leute haben gar nicht gecheckt, dass es diese unterschiedlichen Subplanes gibt auf Kaldheim.
Ja. Ja. Die ganze Elfen-Story wirkt wie ein komplett einzelnes Set, weil es gab quasi, hier ist, was die Elfen davor waren und hier ist die ganze Religion der Elfen und Koma ist dabei, aber Koma ist schon tot und danach hat sich die ganze Elfen-Ding geändert.
Koma ist tot? Was?
Ja, natürlich ist Koma tot. Mit Finn der Fangbearer, hast du das nicht mitbekommen? Der Fang ist von Koma, den er getötet hat. Und
das
übrigens,
zeigt zwei Dinge. Das zeigt, dass ich halt ein Story-Noob bin nach wie vor und es zeigt aber, dass das wirklich so überfrachtet war, dass man einfach solche Sachen teilweise nicht mitgekriegt hat. Als aber normaler Mensch, der die Story halt irgendwie auf den Karten verfolgt.
Aber es gibt jetzt halt noch die Elfen, die an den Alten glauben und an Koma glauben, auch jetzt, wo er schon tot ist. Und dann gibt es noch die neuen Elfen. Und dann zwischen den zwei Elfen gab es einen Krieg und Harald hat die vereint und der Bruder von Harald. Und genau das ist das Problem, weil es ist so viel Story und irgendwie jeder mochte was daraus. Viele Leute mochten das mit den Phyrexianern, wollten das mit Kaya dieses Mysterium nachgehen. Einige wollten halt die Welt von Kaldheim erforschen. Und es war für jeden was drin, aber niemand war zufrieden, weil für jeden war zu wenig drin.
Ja, es war so. Also ich finde auch, dass man deutlich gemerkt hat, ich glaube, das, was du gemeint hast, was Mark Rosewater sagte, ging ja auch so in die Richtung, wir wollten halt was mit Wikingern und Metal machen. Und so war es ja dann auch. Aber wenn man jetzt mal guckt, rückblickend in das Jahr hinein, wenn man das so gemacht hätte, wie jetzt der Ausdruck nach Innistrad und erst gesagt hätte, okay, es gibt Krieg zwischen Menschen und Elfen in einem Set und dann kommt halt noch einmal eine Bedrohung dazu. Also war halt alles mega gemischt. War aber trotzdem insgesamt, also das ist halt so ein Fall, wo die Summe der Teile vielleicht nicht so cool ist wie die Einzelteile. Denn die fand ich eigentlich alle schön. Also die Riesen und die unterschiedlichen Götter waren ziemlich cool. Und ja, es war auch cool, dass ein Phyrexianer wieder drin aufgetaucht ist. Das hat mir so im Einzelnen einfach sehr, sehr gut gefallen. Aber sonst war das Deck, wenn der Lore-Jochen zurückschaut, war es katastrophal. Aber es war für den Spieljochen ein schönes Deck.
Es war auch deine erste halb korrekte Prediction, ne? Weil wir beide haben uns nämlich gestritten, welcher zurückkommen wird in Strixhaven. Ich habe gesagt, Gix kommt. Phyrexianer. Wie heißt der? Chingetaxis kommt in Strixhaven. Und die Praetoren kommen wieder. Es ist Wochenklecks in Kaldheim gekommen. So, du hattest recht mit den Praetoren. Du
hattest ja, aber das wussten wir, glaube ich, auch damals schon, oder?
Nein, die Folge haben wir eine Woche davor aufgenommen. Die Folge haben wir eine Woche davor aufgenommen, bevor wir wussten, dass sie kommen.
Zeitstrudel.
Mhm. Das werden die Leute herausfinden.
Exakt.
Also, ich dachte, wir wussten damals schon, dass bereits Vorinclex auftaucht, aber habe jetzt auch die Folge nicht mehr so Zeit gehabt, genau anzuhören. Ich muss euch aber tatsächlich wieder widersprechen, was eine Sache angeht. Ich fand Kaldheim eigentlich ein gelungenes Set. Für mich, klar war es viel Story und alles. Aber da ich ja der Story-Noob bin, hat mich das nicht so gestört, weil ich konnte diese Welt irgendwie so von ihrer Ästhetik her sehr wertschätzen. Mir hat wirklich von der Ästhetik her mit diesem Nordlicht-Zeug und so und die Artworks, das hat mir super gefallen. Ich fand, es hatte einige der coolsten Designs dieses Jahres mit den verschiedenen Changeling-Viechern, also dieser monoblaue Changeling-Legende, der dann immer die Tokens, Orwa, die Token-Copies macht und so. Orwa, oder wie hieß er? The All-Form, glaube ich.
The All-Form,
ja. Genau. Ich fand es ein cooles Set und ich fand es rein so aus Lore-Perspektive verbuche ich es als eine schöne Erinnerung von dem Jahr. Funktioniert mein Gehirn einfach ein bisschen anders als eures. Nee, aber das könnte auch daran liegen, Jochen, dass du einfach immer so enge Nikolausmützen anhast.
Vielleicht, aber ich glaube, wir haben alle eine gute Erinnerung dran. Wir sind nur meckriger, Freddy und ich. Denn auch ich habe immer noch schöne Erinnerungen. Ich finde auch, dass die Alternative Artworks von Kaldheim das ganze Jahr über die schönsten geblieben sind von all den Sets, die wir hatten. Ich habe mir die extra alle einmal besorgt, also außer die ganz teuren. Weil wenn ich es als Commander spielen will, dann hätte ich halt schon gern dieses wirklich, wirklich wunderschöne, so ein bisschen Metal-Cover-mäßige und trotzdem, ja, so frühmittelalterlich. Das hat mich, ich bin schon angetan, aber man hätte da einiges verbessern können.
Draft Environment war außerdem auch cool und ich glaube, ich mag's ja auch, aber das Problem ist, wir haben halt wahrscheinlich einen 8 out of 10 Set bekommen, aber wenn man das Set sich anschaut und was es für Potenzial hatte, weil es geht eher darum, was für Potenzial war da, dann kommt es mir so vor, als wären 2 9 out of 10 Sets oder sonstiges dafür draufgegangen, ja, dass man alles reinhaut in eins.
Da gebe ich dir recht, wobei das bei so kontrafaktischen Überlegungen ja auch immer in die andere Richtung gehen kann. Also das hätte ja auch das Potenzial gehabt, viel, viel schlechter zu werden. Und ich meine mich zu erinnern, dass eine meiner Befürchtungen war, dass sie dieses Metal-Gedöns halt total übertreiben und es so die ganze Welt so wird wie, es gab dann in der Preview-Season, haben auf einmal alle möglichen Metal-Bands irgendwelche Karten gespoilt und ich hatte so diese Befürchtung, dass es halt so das wird, was ich auch bei Innistrad befürchtet habe und bei so ein paar anderen Sets bei Magic in der Vergangenheit für mich einfach nicht so funktioniert hat, ist, wenn sie so vermeintlich in einem historisch angehauchten Fantasy-Setting sind und aber eigentlich sehr, sehr klar ist, dass es für ein kontemporäres Publikum irgendwie gemacht ist und alles so over-the-top badass ist, ja, und dann irgendwelche Leute durch Kaltheim laufen mit so E-Gitarren oder sowas in der Art oder, weißt du, so, und das fand ich entspannt und angenehm, dass dem dann am Ende nicht so war. Also es gab dieses Slim Skaldi, diese Saga, diese Boros-Saga mit dem Rap-Battle zwischen diesen Skalden und so, also es hatte schon das ein bisschen so diesen Musikaspekt, aber eben auf eine Art und Weise, die fand ich irgendwie plausibel war, die funktioniert hat und nicht so, so, yeah, wow, was geht, so. Das fand ich dann ganz cool, dass es nicht diesen Metal, dass dieser Metal für mich, ich habe halt nicht so den Bezug zu dieser Fankultur, so jetzt no hate gegen irgendjemanden, der das cool findet. Ich höre auch gerne mal Metal, aber eher selten. Ich bin da einfach nicht tief genug drin, dass ich das in meiner Kaltheim-Magic-Welt brauche und das fand ich, hätte eben auch die Chance gehabt, in die Richtung auch schief zu gehen. Das war jetzt nicht die kulte Welt, die es gewesen ist, aber sie hätten sie, glaube ich, auch nochmal auf eine Art verkacken können, für mich, wie sie sie nicht verkackt haben.
Es hätte Brutal Legend das Magic-Set werden können und ich bin ganz froh, dass es nicht geworden ist, aber es hätte direkt auch danach in diese Richtung gehen können, denn nicht weit weg von Kaltheim war auch die Ankündigung, dass sich jetzt das Magic-Multiversum allen möglichen anderen IPs und wunderschönen Lizenzen öffnet, nämlich mit Universes Beyond. Also es kann, wenn Jack Black jetzt nochmal richtig durch die Decke geht, dann kann es ein Jack Black Commander Deck zum Beispiel geben, jetzt mit Universes Beyond, theoretisch gesehen.
Erstmal kommen Furbies.
Also bevor wir dann quasi zu sehr darauf einsteigen, wir können ja mal gucken, was ist tatsächlich mit Universes Beyond dieses Jahr passiert und was waren so auch unsere, nochmal vielleicht mehr auf die Predictions eingehen, das ist jetzt nicht ganz 100% chronologisch, aber weil wir gerade beim Thema Universes Beyond sind, das große Ding war ja dieses, ich bin mittlerweile so gut geworden, Dinge zu verdrängen von Magic, die mich nicht so krass interessieren, dass mir nicht mal mehr der Name eingefallen ist. Ich wollte gerade sagen, diese Fernsehserie aus den 80er Jahren. Stranger Things, danke, genau. Das war, glaube ich, so die große Universes Beyond-Kiste dieses Jahr. Und da war ja noch nicht absehbar letztes Jahr, als das Announcement ganz neu war, ob nicht irgendwie viel, viel mehr kommt. Und das hat sich, würde ich sagen, in Grenzen gehalten bisher.
Ja, also, aber es gab ja auch schon die Sachen mit Street Fighter und Fortnite. Also man hat sehr schnell gesehen, wie weit sich das öffnen kann.
Das kommt dann erst nächstes Jahr.
Also ist halt jetzt dieses Jahr nicht gekommen, weil das ist ja auch erst im Februar angekündigt worden. Und da ist es ja noch für Magic-Fans, finde ich, sehr, sehr verträglich eingestiegen mit Warhammer 40k und Herr der Ringe. Also damit kriegst du ja, die Schnittmenge zu Magic-Spielern ist wahrscheinlich sehr, sehr hoch. Aber wie man jetzt gesehen hat, Stranger Things, Street Fighter, ja, da gibt es schon jede Menge Möglichkeiten. Aber man sieht auch, man kann sich rauspicken, was man da cool findet. Weil Stranger Things zum Beispiel mochte ich, auch wenn ich jetzt dazu gar keinen, also ich habe keinen Bezug, das in meine Magic-Decks zu bauen. Das ist dann für mich eher so ein Sammlerding geworden in dem Jahr. Mal schauen, was da nächstes Jahr dann draus wird, wenn wirklich eben diese angekündigten Precon-Decks kommen.
Was war denn chronologisch das nächste, was kam? War Time Spiral Remastered, oder?
Ja.
Da hatten wir einige Befürchtungen und auch einige Predictions, die jetzt interessant sind zu revisiten. Wisst ihr noch, was das für welche waren? Mir fällt nämlich gleich mal direkt
Damnation
eine ein.
Dass Damnation nicht drin sein wird, weil Secret Lair Damnation erst rauskam. Ja, das war ich.
War das von dir? Hast du gesagt, es wird nicht reprinted?
Genau. Wurde doch reprinted. Halt nicht in den Artwork. Das war also nicht true, wie es halt damals war, aber es gab dafür die Old Border Artworks zum allerersten Mal.
Die haben wir überhaupt nicht kommen sehen. Und ich weiß noch, wir haben über Timesbury Remastered geredet und wir waren alle so, ja, okay, ist in Ordnung, ist ein Produkt, ist für die Draft-Leute, ist auch nicht schlecht, aber es wird für uns nicht super exciting werden. Und es war für uns super cool, weil zum einen fanden wir, glaube ich, alle die Old Border Frames mega nice. Wir waren uns einig, dass das ein totaler Homerun ist. Und es war unsere erste und bisher einzige Preview-Karte, die wir bekommen haben als Commander Kompass zusammen mit Radio Ravnica und Solaris. Und allein deswegen ist dieses Set natürlich ein Meilenstein. Dann kam der Damnation Reprint und weil ich ein petty kleiner Bastard bin, habe ich eben vorhin auch nochmal in die Folge, als ich reingehört habe, ist mir aufgefallen, dass Freddy predicted hat, Timesbury Remastered würde Arena spielbar werden. Und ich glaube, das ist nicht passiert, oder?
Nee, ist nicht passiert. Ich habe es damals predicted, weil
Scoreboard für
die ganzen Remastered, das war halt das Komische, weil auf Arena gibt es die ganzen alten Sets Remastered, die dann in Historic kommen. Und das eine offizielle Remastered-Set, nee, das kommt nicht.
Ja, ich hatte so wenig zu Timesbury Remastered eigentlich im Herzen am Anfang dieses Jahres. Und dann hat es mir General Ferrus Rokirik gegeben. Und alles andere an diesem Set könnte mir, also das hätte ein brennender Haufen Altmetall sein können. Da ist ja Ferrus Rokirik drin, die Boros-Legende, der Mann, der Golems nach Ravnica gebracht hat. Also ist alles wurscht, was mit Timesbury Master zusammenhängt. Es ist schön, dass wir die Preview-Karte hatten. Das hat mich sehr erfreut. Und direkt danach kommt meine Freude über General Ferrus Rokirik.
Der war in Timesbury Remastered?
Nein, der war doch in Modern Horizons 2.
Stimmt, ich habe ihn verschoben. Siehst du, Fail, weil ich mich so gefreut habe.
Ich wollte gerade sagen, da waren doch nur Reprints eigentlich in dem Set, oder?
Ja, da war nichts Neues. Aber auch nicht so viele. Also, es heißt nicht auch, sind so viele, alle Karten waren Reprints. Aber einige wichtige waren nicht dabei. Einige wichtige haben gefehlt, wie Imps, Mischief und so.
Oder Chimney Imp.
Ich weiß ja nicht, aber welche alle gefehlt haben, aber Imps Mischief war das Große, was gefehlt hat.
Siehst du, Imps Mischief macht das nochmal, das ist dieser 2 Mana, ein farbloses, ein schwarzes, du zahlst auch zusätzliche Kosten Leben in Höhe des Zielzauberspruchs und dann darfst du ein Target verändern von einem Instant oder Sorcery, nicht wahr?
Ja, die schwarze Redirect quasi.
Die ist wirklich cool, kann sie nicht spielen, aber sie ist gut. Aber ihr seht schon die ersten Auswirkungen dieser Mütze. Und ihr merkt euch einfach besser, was ich zu General Ferrus Rokirik gesagt habe, weil das wird dann bei Modern Horizons, könnt ihr euch das vorstellen, wie ich das
sage. Wir können ja mal einfach in der Chronologie weitergehen. Wir merken uns auf jeden Fall, Timesbury Remastered hat uns positiv überrascht, weil wir waren alle relativ okay, business as usual, cooles Set, vielleicht nicht 100% für uns. Ich fand, es war cool mit diesen Old Border Frames und der Preview-Karte, was natürlich jetzt ein Bias ist, aber es war ein Set, wo ich am Anfang vom Jahr nicht gesagt hätte, dass es irgendwie mich groß touchen wird, aber tatsächlich hat es jetzt ein bisschen einen speziellen Place in my heart, einfach weil es doch irgendwie ein gelungenes Produkt war. Und das sage ich nicht, weil Wizards uns mit der Preview-Karte bestochen hat.
Aber es ist auch schön, dass es passiert ist, macht einem auch ein bisschen warm ums Herz.
Ja, und vor allem war ich froh, weil die Old Border-Dinger, ich sag's halt, glaube ich, Folge 3, die alten Border sind schön, ich mag die Magic Border, die sind ästhetisch und jetzt hat es jeder auf meiner Seite. Das nächste Set war aber das Nicht-Drei-Farben-Set. Da kannst du mal bei dir einen Fehler reinschreiben.
Das war mein großer Fail.
Und zwar meine große enttäuschte Hoffnung. Strixhaven, wo ich gesagt habe, das wird entweder ein Home-Run oder kompletter Müll. Da kannst du bei mir auch wieder einen X hinschreiben, weil es war nämlich echt mittelmäßig.
Ja, Jochen, was sagst du?
Das ist so mega schwierig. Ich weiß ja auch, was wir so über Strixhaven gesagt haben und dann, als wir auch Spiele oder Exil dazu gemacht haben. Und natürlich, man verändert sich ja auch ein bisschen, wenn man Zeit zwischen sich und ein Set bringt. Und inzwischen, also ich habe mich damals auch schon gefreut, wie sie zum Beispiel Lorehold interpretiert haben. Ich fand es schön, wie Strixhaven so die bekannten Gildenfarben ein bisschen durchgemischt hat. Ich hatte ja auch damals kritisiert, dass es wieder sehr, sehr gehetzt ist mit der Story, die es erzählt, und dass die Story im Großen und Ganzen nicht besonders weltenbewegend ist. War sie ja auch nicht, es war halt nur so ein kurzer Harry-Potter-Ausflug. Aber ich muss jetzt, also der Dezember-Jochen erinnert sich sehr gern an Strixhaven zurück. Hm. Ich finde, also allein von der Art, wie das, also ich glaube, ich erinnere mich auch an die meisten Artworks und so von Strixhaven und die generelle Stimmung, die das hatte. Und auch wenn ich die damals so ein bisschen, also ich habe mich ja trotzdem gefreut, es war jetzt nicht mein Hype-Set, aber ich mag es jetzt lieber, wenn ich zurückschaue.
Ja, bei mir ist ganz interessant, ich war sowas von überzeugt, dass Strixhaven die Wedges beinhalten wird, die Shards beinhalten wird, weil es eben Ende 2020 war immer noch eins meiner Lieblingssets und auch Jochens Lieblingsset, nicht wahr? das Wedge-Set schlechthin des letzten Jahres. Mir fällt wieder der Name nicht ein. Was ist mit meinem Brain heute los? Ikoria, Entschuldigung. So, ja. Und ich war so überzeugt davon, Strixhaven würde Shards haben. Und als dann angekündigt wurde, nein, es wird nicht Shards, sondern es werden die Enemy-Colored Gilden Paare, war das Set für mich erstmal gestorben. Und ich war so enttäuscht, ich hatte überhaupt kein Interesse mehr, mich damit zu befassen. Und dann aber, Achterbahn der Gefühle, hat das Set mich total zurückgeholt, weil für mich es echt cool war, wie sie dann doch die Farben neu interpretiert haben. Ja, nicht nur natürlich das Offensichtliche, das Lorehold so eine coole neue Interpretation von Rot-Weiß war. Also ich meine jetzt mechanische Neuinterpretation, die super geil waren. Die Designs waren echt stark. Aber zum Beispiel auch Silverquill mit dem Politics-Aspekt in Orzhov fand ich super cool. Ich fand die Sachen mega geil, die sie mit der Simic-Schule gemacht haben. Dass sie da also dieses Copy und Tokens kopieren und so, was halt total reingespielt hat in was ich zu der Zeit sowieso hatte, nämlich mit meinem Salamander-Heini da, dieses Deck, das ich mir Ende letztes Jahr gebaut habe.
Gormuldrak
mit genau dieser Strategie auch. Ich fand das super. Flavormäßig hat mich Strixhaven einfach nicht 1000% abgeholt, von Anfang an nicht, bis am Ende auch nicht, weil diese Teenie-Zaubererschule ist halt einfach nicht meins, das hat mich irgendwie nicht so gecatcht so. Hätte mich vielleicht gecatcht mit dreifarbigen Schulen, weil ich ein Sucker für dreifarbig bin, aber mechanisch hat es total delivered für mich.
Bin mir nicht sicher. Das ist eben mein Problem, weswegen ich gerade mittelmäßig sag, weil vieles, was ihr lobt, das war in den Precons und nicht im eigentlichen Set. Die große Lorehold-Interpretation kam halt in den Precons. Dieses Politics-Aspekt wurde stark getrieben in den Precons. Und jetzt ist halt die Frage, weil Asset für mich hat underdelivered, aber die Precons waren dafür so gut.
Für mich ist das gedanklich einfach nicht so getrennt. Also ich finde so, die Grundcharakteristik ist ja, es ist jetzt nicht so, dass irgendwie im Mainset Lorehold auf einmal Tumbes Agro-Zeug war, sondern auch da hatte es ja diesen ähnlichen Twist. Und natürlich war dann nochmal in den Precons mehr coole Karten drin, aber die Grundausrichtung war ja auch sehr stark verankert im Flavor als diese Geschichtsunterrichtsschule und so weiter mit ihren Archäologen und so. Also für mich war das sehr aus einem Guss und ich würde das jetzt nicht voneinander trennen tatsächlich.
Weiß nicht, weil Lorehold im Set, wenn man es gedraftet hat, sich nicht unbedingt anders gespielt hat als andere Boros-Sets in anderen.
Ich fand das das ist natürlich jetzt, wir wollen nicht zu tief reingehen, aber ich fand halt vor allem die Friedhofssachen schön. Was ich allerdings tatsächlich sehr, sehr gut fand, auch weil ich das ähnlich da wie Fritz nicht so auseinanderfitzel mit den Precons und dem eigentlichen Deck, wenn die Precons zu einem gewissen Deck, seinem Set dazugehören. Was ich wirklich, wirklich cool fand, war unsere Precon-Bewertung, weil das hat wirklich Spaß gemacht, als fiktiver Hochschulrat auf dieser Fantasy-Welt mal zu beurteilen, welche Schule jetzt im nächsten Jahr Budget kriegt und welche nicht. Also das war, wenn ich zurückdenke, sehr schön.
Eine unserer spezielleren Folgen, aber eine definitiv der Folgen, wo ich sagen würde, welche waren die Folgen, die am meisten Spaß gemacht aufzunehmen, war das definitiv in den ganz vorne mit dabei. Ja. Ich habe noch eine Sache, weil die muss noch rein, was Predictions angeht, bevor wir weitergehen. Die wird ein paar Mal jetzt nochmal aufkommen, aber Strixhaven war das erste Set, wo ihr beide diese Prediction aufgemacht habt und ihr wart relativ einer Meinung und ich nicht. Und das ganze Jahr habe ich mich darauf gefreut, auf dieses Review heute, nämlich Year of Tribal. Freddy hat das predicted, dass 2021 das im Zeichen der Tribal-Mechanik stehen wird. Und Jochen, du hast ihm zugestimmt. Ihr wart beide davon überzeugt. Es ist on record, man kann sich das anhören, Folge 15, ja, dass Strixhaven total viel mit Wizards und Tribal Support und Wizards werden dann so overpowered. Und ich weiß ja nicht, aber ich würde sagen, diese Prediction ist nicht eingetroffen.
Ich würde sagen, die Prediction ist als Sekundärding eingetroffen. Und deshalb möchte ich nämlich dann, aber das geht eher ans Ende wieder. Weil jetzt müssen wir nämlich das ganze Jahr anschauen. Und Kaltheim war Tribal. Die letzten zwei Sets waren Tribal. Und Modern Horizons 2 hat einen großen Teil Tribal gehabt. Hat zum Beispiel Elementals in Modern zu einem der stärksten Decks gemacht. War es jetzt halt Tribal, weil vier von sieben Sets hatten einen extrem großen Tribal-Einfluss. Aber ich sage jetzt so, der Grund, weswegen ich diese überhaupt aufgestellt habe, lag eben, weil damals zu Zendikar Rising im Stream auch on record gesagt worden ist, die Party-Mechanik wird nämlich für Adventures of Forgotten Realms ein Testlauf. Wo zum Teufel war das ein Testlauf? Die Mechanik kam nicht zurück, Kleriker kamen nicht zurück, die haben alle neuen Class-Dinger gemacht. Es kam gar nichts mit dieser Mechanik. Und das war ja eine Wizards-Primär-Source, die gesagt hat, das war ein Testlauf. Wo zur Hölle war dessen Testlauf?
Also wir halten fest, ihr habt diese Prediction gemacht. Ihr habt auch die Prediction gemacht, dass Strixhaven voller Wizards sein wird und danach Wizards overpowered sind. Und zumindest
ja, waren sie auch, aber das liegt eher an Veyran und den ganzen Scheiß, der das ganze Zeug verdoppelt hat.
Ja, aber das lag
Wizards
ja dann
nicht ist da. Insane als Tribe. In Nala spielt kein Schwein mehr deswegen.
Also, als Stimme der Mäßigung würde ich ja sagen, du kannst nur leicht aufdrücken, wenn du hier ein Kreuz machst. Denn wir werden noch sehen, wie Freddy gesagt hat, im Laufe des Jahres, es ging ja um Year of Tribal, wenn auch Strixhaven nicht so gelaufen ist, weil ich glaube, da sind Freddy und ich beide auf dieses Ding so ein bisschen reingefallen mit der Party-Mechanik. Weil das war ja das Ding, was im Jahr davor kam. Und natürlich ist man dann davon, also sind wir zwei davon ausgegangen, im Gegensatz zu dir, dass das ausgebaut wird. Und dazu braucht man halt Futter einfach. Es ist jetzt in Strixhaven nicht passiert. Wir kommen ja noch zu ein paar mehr Sets, wo durchaus es in Richtung Tribe ging.
Wir können ja mal Folgendes machen, weil es wichtig ist, dass wir öfter mal zwischen der Folge auch einen kleinen Call to Action für YouTube machen. Lasst uns doch mal unten in den Kommentaren da, ob ihr eher der Meinung seid von Freddy und Jochen, dass man es als Year of Tribal bezeichnen kann, oder vielleicht eher der Meinung von mir, dass diese Prediction nicht so sehr eingetroffen ist. Ja. Ich würde nicht sagen, unbedingt, dass es extreme Tribal-Sets waren. Bin ich ganz gespannt, was die Leute dazu sagen und was ihr auch bei der Gelegenheit, wenn ihr euch an dieser erhitzten Debatte nicht beteiligen wollt, einfach in den Kommentaren lassen könnt, ist, was euer Lieblingsset war im vergangenen Jahr. Und damit würde ich sagen, können wir mal weitergehen zum nächsten, nämlich, das war die Party-Mechanik, die dann doch nicht aufgetaucht ist, wo wir predicted hatten, die würde wiederkommen.
Ja, es wurde gesagt.
Ja, es wurde gesagt, es war ein Testrun. Es wurde nicht, glaube ich, angekündigt, dass die Party-Mechanik kommt. Das war schon eine Prediction von uns. Wir müssen das schon ein bisschen unsere Fehler auch eingestehen. Wir haben das predicted und wir lagen falsch.
Wir haben sie natürlich, also wir haben sie nicht einfach aus der Luft gegriffen, wie total Verrückte.
Genau.
Aber wir lagen halt, die Quelle, auf die wir uns verlassen haben, hat es so nicht direkt gesagt.
Die Quelle, auf die wir uns verlassen haben, war das MTG-Wiki, bei denen das als Returning-Mechanik gelistet war.
Das kann ja noch zurückkommen, das ist ja das Gemeine, wie wir alle wissen inzwischen, es ja ein paar Jahre dauern.
Also, von welchem Set reden wir gerade überhaupt? Für alle Leute, die es noch nicht mitbekommen. Genau.
Aber dazwischen kommt doch noch Modern Horizons, Freunde der Sonne.
Ach, dazu ist mit Ferus Rock Kirik doch schon alles gesagt. Das können wir ja gleich danach im Anschluss machen. Jetzt sind wir, glaube ich, schon in diese Party-Mechanik reingegangen. Ich würde sagen, wir bleiben kurz dabei.
Gut, wir machen einen kurzen Zeitsprung.
Adventures in the Forgotten Realms. Habt ihr das in guter Erinnerung, bevor wir über diese Predictions und weiter streiten?
Nee, ich hab's ganz am Anfang wegen Einzelkarten und sonstiges eigentlich sehr gut in Erinnerung gehabt. Und auch dieses Event, was ich gespielt habe mit diesen ganzen Sealed-Dingen, wo ich eingeladen wurde für Arena. Aber jetzt, je mehr ich damit gespielt habe und je mehr ich halt mit den Einzelkarten gehabt habe, ist das Set als Ganzes eigentlich eher weak. Insbesondere, weil das Draft-Environment so scheiße war. Und für mich gehört das zu einem guten Set. Und sorry, aber das war mein das Draft-Environment, das mir am allerwenigsten gefallen hat. Und es gab einfach sehr viele Flavor-Fails und Flavor-Successes, aber allgemein, wenn ich auf alles in diesem Ding zurückschaue, weil Jochen wurde aber gesagt, am Ende vom Jahr war er positiver gegenüber Strixhaven. Bei mir ist das Gegenteil passiert mit Adventures of Forgotten Realms, wo ich jetzt zurückschaue und vieles underperformed, hat sich nicht so rausgestellt, wie es eigentlich erst gedacht war. Und einige der Dinge, die halt wirklich, auf die man sich gefreut hat, wir sind einfach effektiv nicht eingetroffen und viele Negativdinge sind aber eingetroffen.
Wie war das bei dir, Jochen?
Ja, also ich habe das immer, wenn wir drüber gesprochen haben, habe ich ja gesagt, ich verstehe nicht ganz, warum sie manche Sachen umsetzen, weil ich nicht verstanden habe, warum sie denken, dass manche Teile dieses Sets die Begeisterung an Dungeons & Dragons widerspiegeln. Ich bleibe nochmal bei dem Punkt von vorhin. Ich glaube, es wäre spielerisch cooler gewesen, wenn die Party-Mechanik drin gewesen wäre, als das Würfeln zum Beispiel. Weil das Würfeln ist einfach nur, das ist halt ein Chaos-Faktor und der ist auch nicht so lustig, wie man denkt, im Großen und Ganzen. Und ich glaube auch, dass die wenigsten Menschen, und das habe ich, glaube ich, wirklich zigmal gesagt dieses Jahr, die wenigsten Menschen sagen bei Dungeons & Dragons, ah, das ist doch das Spiel, wo man so toll würfeln kann. Nein, da geht es um Dungeons & Dragons und dass man kreativ ist und zum Beispiel, dass man eine Party hat, dass es einen Cleric gibt und einen Wizard und einen Fighter und lauter solche Leute und dass man zusammen eben Goblins vermöbelt. Und das hat das Set auch wirklich gut gemacht an vielen Stellen. Es hat auch, gerade mit diesen Karten, die dir zwei Möglichkeiten gegeben haben, wo sich das angefühlt hat, als ob jetzt der Dungeon Master sagt, okay, du kommst auf eine Lichtung und dann gibt es halt zwei Möglichkeiten. Das war sehr schön. Und auf der anderen Seite waren halt diese für mich sehr unnützen Würfelkarten. Und ich glaube, also wenn das nicht, ja, wo soll man das denn wiederverwenden? Ja. Das hat mich damals schon dran gestört.
Entweder die Würfelkarten sind schon alleine so gut oder man macht irgendwie bloß ein bisschen was für einen Bonus. Und nur for the record, es liegt nicht daran, auch wenn ich sage, ich bin sehr negativ eingestimmt gegenüber AFA, es sind trotzdem manche Designs, wie Jochen gesagt hat. You Find Some Prisoners ist eine meiner Top 10 Karten dieses Jahr.
Ja.
Aber das Set an sich packt mich einfach gar nicht mehr.
Also bei mir so ein bisschen, ich muss zugeben, ich habe nicht so viel mit Forgotten Realms gespielt. Deswegen kann ich es nicht 100% beurteilen. Aber ich finde, für jemand, der jetzt in Dungeons & Dragons nicht super tief drin ist, war es für mich stimmig. Und mir hat diese flavormäßige Umsetzung mit dem You, also was du gerade gemeint hast, You, irgendwas, irgendwas, Situation, zwei Choices, enorm gut gefallen. Und ich finde, wenn man als Baseline nimmt, dass das eigentlich ein Core-Set war, was für mich als relativ etablierten Spieler im Normalfall halt total wirklich tangential interessant ist, also wirklich gar nicht spannend ist eigentlich. Für das habe ich erstaunlich viel mich mit Forgotten Realms beschäftigt und mir die Previews sehr genau angeguckt, was ich bei einem normalen Core-Set vielleicht nicht so sehr gemacht hätte. Ich kann aber mir auch vorstellen, dass es vielleicht für totale Einsteiger möglicherweise gar nicht der beste Einstieg war mit dem ganzen Würfeln. Vielleicht aber war es gerade cool, um Leute von Dungeons & Dragons zu Magic zu bringen. Das kann ich nicht 100% beurteilen, aber so als Core-Set, finde ich, war es nicht das langweiligste Core-Set ever, sondern eher eins der interessanteren. Als richtiges Set war es ein bisschen unterm, also Komplexitätslevel und Power-Level, das ich mir gewünscht hätte. Also wenn ich mir vorstelle, so die Taraske, die halt cool ist, war in dem Set einfach ein fetter, grüner Fetti, der witzig ist. Und ich habe hab der Taraske ein Spiel gegeben in unserem Set-Review. Und ich finde sie auch immer noch cool. Aber ich würde sie vermutlich nicht in irgendeins von meinen Decks packen, weil ich einfach keinen Slot dafür habe, weil sie da einfach ein Ticken nicht gut genug ist.
Ich werde nie den Hobgoblin Bandit Lord verzeihen.
Da, also gut, da muss ich Freddy zustimmen, das Artwork ist wirklich unter aller Sau, das ist entsetzlich schlimm. Also Hobgoblins sind zu Recht eine der beliebteren bösen Rassen von Dungeons & Dragons und der sieht ganz, ganz schlimm aus. Aber was ich eigentlich sagen wollte, was mir sehr leid tut für das ganze Adventures in the Forgotten Realms, wenn ich dran zurückdenke, jetzt Dezember, Jochen, und ich habe auch mir zwischendrin einfach mal dann wieder so ein Display geholt und habe mich total gefreut über die einzelnen Karten. Aber ich vergesse immer, dass dieses Set existiert. Also ich muss aktiv in einer Liste nachschauen, dass es erschienen ist dieses Jahr. Weil sonst ist es einfach weg aus meinem Gehirn. Und das ist schade, weil es hat wirklich gute Karten. Aber es ist einfach weg. Es hat auch schöne Artworks, aber es ist einfach weg aus meinem Kopf. Und ich weiß nicht genau, woran das liegt. Es ist aber eigentlich kein gutes Zeichen. Traurig.
Was aber nicht aus meinem Hirn verschwindet, allein wegen Ragavan, ist Modern Horizons 2.
Jetzt kommen wir zu Modern Horizons 2.
Ich habe nichts zu sagen zu Modern Horizons. Leute können ihre Time Spiral, ihre Remasterten nutzen, in der Zeit zurückreisen und sich anhören, was ich zu Modern Horizons zu sagen hatte.
Also abgesehen von Ferus Rokirik hast du nichts zu sagen zu dem Set?
Es hat Spaß gemacht, aber es hat wirklich, ich habe mich sehr, sehr über Ferus Rokirik gefreut. Also es ist, ja. Was, manchmal gibt es das einfach, das ist wie bei Spiel oder Exil. Du hast so einen subjektiven Schub von positiver Energie, dass du dir denkst, okay, das ist Ferus Rokirik, das ist alles, was in diesem Set passiert ist. Ich weiß, dass da noch mehr Sachen passiert sind, zum Beispiel der Affe. Aber ich freue mich einfach, dass ich diese eine Karte nicht vergesse, wie das gesamte Set davor.
Freddy, was ist dein Gefühl zu Modern Horizons 2?
Ich bin ja kein großer Fan von den vom ersten Modern Horizons Set nicht. Was ich natürlich super finde, ist, Modern Horizons 2 hat viele coole Multicolored-Karten gehabt. Also da, glaube ich, hat fast jeder irgendwo einen Homerun. Der Multicolored-Slot war super. Fetchland-Reprints waren Hammer. Sehr viele individuelle Designs. Die ganze Food-Treasure-Clue-Sache hat mich abgeholt. Aber es ist halt mal genau mein großes Problem mit Modern Horizons Sets eingetroffen, wie es halt eingetroffen ist. Was zum Teufel ist los mit Ragavan? Also, das Ding kotzt nicht bloß noch an. Es hat einfach jedes Format, in dem er legal war, bar Commander, zerstört. Und für CEDH-Decks muss jetzt jeder nochmal 70, 80 Euro ausgeben, damit Ragavan drin ist, weil es ist einfach der beste Mana-Dork und der ist in Rot. Wieso auch immer. Das sind immer diese einzelnen Designs, die dann so, jeder ist ein Nagel. So, für alle 5 Designs, die ich mag, kommt dann ein so Design, wo halt dann einfach bloß das wieder ausgleicht, weil es so hart reingrammt wird, dass ich wirklich kein Fan davon bin. Das ist einfach alles immer wieder zu gepusht und ich finde, das macht halt auch einfach das Spiel ein bisschen zu langweilig, weil die Frage ist halt so, was mache ich, um mein Deck besser zu machen? Schau in Modern Horizons und nimm da 10 Karten raus.
Ich sehe deinen Punkt. Bei Sythis, The Hidden Hand, das ist diese unfassbar bastete Selesnya Enchantress Commanderin aus dem Set, die grün und weiß kostet, 2/2 hat und immer, wenn du ein Enchantment castest, kriegst du ein Leben und darfst eine Karte ziehen. Das heißt, es ist einfach der Enchantress-Effekt auf einem 2-Mana-Commander, der auch nochmal selber ein Enchantment ist und auch nochmal all deine Enchantress-Effekte triggert. Und ich habe ein Enchantress-Deck in Abzahnfarben. Das ist auch ohne so einen Commander schon relativ absurd, relativ schnell. Mit dem Commander ist es eigentlich nur noch borderline boring. Also, no disrespect, finde ich, kann man voll bauen. Ich glaube, der Bolle von Herumkommandiert hat ein super witziges Deck mit Sythis, nämlich das nur Old Border Karten drin. Mit so einer kleinen Selbstrestriction ist die super nice. Aber viel besser kannst du als Commander für diesen Archetype in diesen Farben nicht mehr sein als diese Karte. So. Also die hätte auch 4 Mana kosten können oder 3 Mana und wäre immer noch krass gewesen. Trotzdem finde ich, dass aber das Set als Ganzes mir schon ganz gut gefallen hat, weil es gab ein paar Karten drin, die für mich so einige der lustigsten Karten dieses Jahr waren. Also es war diese unfassbare Meme-Qualität dieses Sets, die das hatte, diese ganzen kleinen Inside-Jokes. Asmorano Madica, da ist die Nakulda-Karte zum Beispiel. Und verschiedene Dinge, die irgendwie für mich super gut funktioniert haben. Und von der Ästhetik her hat das Set mich irgendwie mehr abgeholt, als ich dachte. Allerdings hat mir dieser alternative Frame mit diesen Sketches hat mir nicht gefallen. Der war so einer der, bisher würde ich sagen, so der hässlichste oder für mich persönlich am wenigsten interessante aller alternativen Frames, die es bisher so gab.
Und auch die Edged Foils waren da. Das war ja auch nochmal so eine große Sache, wo die wirklich sich anders angefühlt haben und anders ausgeschaut haben als die davor. Und das ist ja bis heute die Frage, welches Edged ist es eigentlich?
Aber was ich nochmal wirklich betonen möchte, einfach um das nochmal klar zu sagen, ich finde die Designs, viele Designs wirklich cool. Also die beiden neuen Swords zum Beispiel, Hearth and Home, das grün-weiß schutzgebende Schwert, das was blinkt und dir ein Land holt, finde ich einfach ein cooles Schwert. Dann die Gaea-Drohne, die Hada, finde ich ein witziges Design. Grist, The Hunger Tide, ich habe mich ja krass über ihn aufgeregt, dass er offiziell als Commander gelten kann, weil es eine absurde hanebüchene Herbeiverballhornung der Regeln ist. Dabei bleibe ich. Aber es ist ein cooles Design als Magic-Karte. Also es waren, fand ich, sehr, sehr originelle Designs dabei. Und es ist so in a nutshell das, was ja ein großes Thema ist in Magic schon seit einer Weile, ist, wie ist die Balance zwischen Brokenness und Balancing von einzelnen Formaten und Originalität von Karten. Und ich bin im Camp, dass ich sage, ich will lieber einen Ticken mehr Originalität und dann darf auch mal sowas rauskommen wie Sythis oder Ragavan, der manche Formate abfuckt. Da habe ich einfach mein Commander-Player-Privilege, dessen ich mir bewusst bin, aber da bin ich einfach nicht so getoucht von diesen Sachen.
Ja, weil du kein Magic-Spieler bist, du bist Commander-Spieler.
Ja, das mag ja sein. Das ist ja alles fair enough. Kann man gerne mal eine Folge dazu machen und darüber debattieren. Aber ich rede jetzt nur sozusagen von meiner subjektiven Perspektive als jemand, der gerne Magic spielt in Form von Commander und gerne auch mal draftet, aber das ist einfach in der Pandemie sehr, sehr wenig gemacht hat. Für mich habe ich lieber die lustigen, originellen, komischen Designs und die guten, spannenden Designs und dann ab und zu auch ein bisschen Balancing-Probleme. Aber das ist, glaube ich, ein eigenes Thema nochmal für sich selber.
Ja, aber bei mir ist halt dann oft das Problem, dass solche Karten wie Dauti Voidwalker halt fast in jedem Game auftauchen, die halt dann die coolen Designs vielleicht bis alle zwei Games auftauchen.
Ja, also da wäre meine Einschätzung nur tatsächlich, also ich bin auch sehr für originelle Karten, ich finde das super cool. Ich fand auch zum Beispiel, dass Ferrus Rokirik relativ originell ist in der Art, wie der sich spielt, weil man für Multicolored Spells halt Golems kriegt, also du kannst dann wieder in diese Strixhaven-Spacelinger-Schiene reingehen oder halt doch nur einfach deine Boros-Soldaten rausklopfen, je nachdem, was du machen willst. Aber dass zum Beispiel jetzt Sythis, Harvest's Hand oder Ragavan, dass die busted sind, das kann man ja auch als Design-Team, glaube ich. Also das kann man direkt sehen, weil das Sythis zum Beispiel einfach zu wenig Mana kostet dafür, was sie kann. Das ist ja den erfahreneren Designern wahrscheinlich klar. Würde ich jetzt mal sagen. Weil zwei Mana für immer Leben und immer Karte in einer Umgebung, wo man einfach sich Ein-Mana-Auren rausballern kann. Okay, das hätten sie wissen können. Aber ich fand, also ich muss doch noch dazu sagen, ich fand auch einige der Sachen sehr, sehr hübsch. Und Food, Clue und Treasure ist natürlich deswegen in meinem Herzen, weil das unsere inoffiziellen Decknamen geworden sind. Danke, Freddy, dafür. Vielen Dank.
Ja.
Wir können mal weitergehen,
ja. Oder? Ja, wir haben was ganz Wichtiges in diesem Jahr noch. Das ist kein Set, aber es ist trotzdem wichtig. Und ich nehme an, es war für alle Magic- und Commander-Spieler dieses Jahr sehr, sehr, sehr wichtig. Bevor wir jetzt zu Innistrad kommen, weil es schließt ja dann das Jahr ab. Ende August, ja, da hat eine große neue Ära begonnen. Denn der gute Matthias, T. Homer, Grüße gehen raus, hat uns geholfen, den Commander Kompass auf YouTube zu bringen. Und ich dachte, bei einem Rückblick kann man nicht sagen, kann man nicht einfach den YouTube-Lounge von unserem kleinen Podcast vergessen.
Zumal damit verbunden war, dass wir endlich ein vernünftiges Logo hatten und ein cooles Namensdesign. Also nichts gegen das Logo, das wir davor hatten, das war ja ganz, ganz viele Leute, ich fand es interessant, wie viele Leute damals gesagt haben, oh, schade, ich habe euer Logo total ins Herz geschlossen. Dieses Paint-Ding, das du damals an einem Nachmittag zusammengebastelt hattest. Aber diese beiden Dinge, stimmt, das war ein großer Schritt für uns als Podcast, den du zu Recht erwähnst, Jochen, weil er sich auch definitiv in unseren Hörer- und Subscriber-Zahlen gezeigt hat. Also dass unser Wachstum ist seit dem YouTube-Launch und seit dem neuen Logo und so weiter nochmal einfach ein bisschen stärker geworden, als es davor schon war.
Ja. Und wir können jetzt sowas machen.
Ja, jetzt können wir Santa's Little
Super. Man.
ja, aber lass uns doch gleich mal den Mond anheulen und die Wölfe beurteilen, weil das ist nämlich der Grund, weswegen ich trotzdem vielleicht eher zu Year of Tribal tendiere, denn Innistrad Midnight Hunt, Menschen gegen Werwölfe. Eure Meinung?
Ich fange mal an, bevor wir zu dieser ganzen Year of Tribal Sache kommen, einfach mal zum Set als Ganzes. Was ich über Innistrad gesagt habe in unserem Jahresausblick Anfang 2021 war, das ist das, was mich am wenigsten interessiert dieses Jahr. Es wird mich total kalt lassen. Zwei Sets zugleich Innistrad, boah, gar keinen Bock. Einfach zweimal dieselbe Chose nochmal. Ich kann mir nicht vorstellen, wie sie da einen coolen neuen Twist bringen. Man kennt's. Und ich bin positiv überrascht worden. Also für mich war das so die eine Überraschung. Ich bin immer noch nicht so, dass ich sagen will, Innistrad ist meine Lieblingsplane oder ich will jetzt irgendwie nochmal fünf Sets auf dieser Plane haben oder so. Aber ich fand's interessant, dass doch vom ganzen Farbenschema und von der ganzen visuellen Sprache und so zumindest Midnight Hunt was sehr, sehr Neues war und dieser Halloween-Twist mir sehr gut gefallen hat. Also vor allem mit dem Flash-Taker, der einfach so spooky ist und sich instant als eine meiner favorite Magic Artworks ever etabliert hat. Ich war positiv auf einer Flavor-Ebene, auf einer visuellen Gesamteindrucksebene sehr positiv überrascht von den Innistrad-Sets, was ich nicht gedacht hätte.
Ja, also ich bin ja bekanntermaßen kein großer Freund von Werwölfen. Ich finde die, also ich bin auch kein Freund von Vampiren, aber Werwölfe sind dann immer so, in meiner Welt sind Werwölfe einfach ein bisschen stumpf. Jetzt waren die halt ein großes Ding. Ich fand Coven, die neue Mechanik für die Menschen, fand ich nicht so spannend. Ich fand aber auch, dass dieser Rückgang zu Innistrad trotzdem schön war. Also allein, weil er mal so ein paar Sachen wieder beleuchtet hat, also wie jetzt für Lore-Jochen, die halt sonst immer nur so aufgetaucht sind, aber nie wirklich. Wie ist das denn mit den Werwolfsrudeln? Und was machen denn eigentlich? Also die große Frage auf Innistrad ist ja immer, wie sollen die Menschen das denn schaffen? Also warum gibt's da überhaupt noch Menschen? Und ja, die Antwort war sonst immer Avasin, aber ich fand das sehr schön, vielleicht war das auch mein pandemiegeplagtes Herz, zu sehen, dass so die Lore-Botschaft war, die Menschen an sich sind halt stark. Und man kann die nicht kaputt machen. Und wenn man ein 5 Meter großer Werwolf ist und nur Freunde hat, die auch 5 Meter große Werwölfe sind, wird man feststellen, dass so ein Dorf, wenn das zusammenhält, einem trotzdem die Stirn bieten kann.
Ja.
Und das hat den Menschenjochen sehr erfreut.
Genau, dass die Menschen, insbesondere dann mit der Hilfe von den Geistern, diese Zusammenarbeit einfach auch an sich super, ne super starke Threats sind, dass sie nicht bloß von den Engeln abhängig waren die ganze Zeit. Beziehungsweise ist es interessant, dass das jetzt halt hervorkommt, jetzt wo die Engel weg sind, dass jetzt halt eigentlich erst wirklich gezeigt wird, zu was sie fähig waren, weil eigentlich war es ja fast so, dass die Engel, diese ganze Oppressive-Ding von Avasin, war ja die ganze Zeit da. Und jetzt halt, wo es halt weg ist, kann man halt wirklich schauen, wie damals mit Geist of St. Treft. Geist of St. Treft war ein legendärer Held, aber jetzt merkt man halt so, oh, der war gar nicht so besonders, weil jeder kann dieser legendäre Held werden auf Innistrad, weil jeder mit so viel Scheiße täglich zu tun haben, dass sie genug Training bekommen, um zu überleben. So, wie können sie auf dieser Plane überleben? Ja, indem sie halt schon 10 Zombies mit 15 Jahren gekillt haben.
Erwähnte ich übrigens Rem Karolus, dass der fast mein General Ferrus Rokirik geworden wäre, aber es nur fast geschafft hat.
Fantastischer Horus-Ritter. Ich möchte einen gewissen kleinen Award ausloben jetzt für bei Innistrad Midnight Hunt. Ich weiß, wir machen jetzt nicht viele Awards hier, aber der muss notwendig sein, weil in Innistrad Midnight Hunt ist die Karte, die von mir den Preis bekommt als die schittigste Karte des Jahres. Und das ist Hollowed Respite. Ich finde immer noch, dass es eine Frechheit ist, dass diese Karte existiert. Sie kam im selben Jahr wie dieser seltsame, uncommon-weiße Removal-Spell, aber mich regt Hollowed Respite mehr auf. Das ist Sorcery Speed, Flicker-Effekt, irgendwas kommt getappt zurück. Es macht alles überhaupt keinen Sinn an dieser Karte. Ich möchte das einfach nochmal betonen, wie unfassbar schlecht die ist.
Du bist so böse. Du hast mir jetzt dadurch, durch diese wirklich beschissene Karte, auch wieder noch Divine Gambit aus Kaltheim zurückgebracht. Und ich dachte eigentlich, ich wäre drüber, aber ich muss lachen, weil mein Herz zersprungen ist.
Divine Gambit war auch in Strixhaven, nicht vergessen.
Ja, stimmt. Es war ja so legendär, dass man Divine Gambit auch in einer Magierschule unter den legendären Zaubersprüchen aufführt.
Ja, wie man es nicht macht. Nee, aber vielleicht das Problem bei mir ist halt einfach die Dualität von Midnight Hunts, denn zum Beispiel, sagen wir es mal so, was sind die zwei Tribes, die hauptsächlich? Menschen und Werwölfe. Was war der Breakout-Tribe? Zombies. Modern Zombies ist wieder ein Deck dank des Set, dank dem Werwolf-Set.
Aber da muss ich jetzt doch nochmal fragen, also zu diesem Tribal-Thema. Ich weiß jetzt nicht, wie ihr Tribal Set definiert, aber für mich ist ein Tribal-Set sowas wie Ixalan, also wo wirklich spürbar die Limited Archetypes, diese Tribes sind. War das bei Innistrad so?
Ja. Du hattest Werwölfe, du hattest, also hier auf jeden Fall in Draft. Werwolf,
abgesehen, also ich meine, aber hatte jede Color-Kombination einen Tribe? Oder gab es ein paar Tribes, um die man bauen konnte?
Du hast primär auf Tribes gebaut. Das war eigentlich, was du warst nicht immer in einem Tribe da, aber du hattest immer Tribal-Synergien mit eingebaut bekommen. Sei es jetzt halt in Rakdos Vampire, Gruul, was auch immer.
Also ich sehe halt, wenn ich mir jetzt so die Karten angucke, ich sehe halt keine Tribal Cycles zum Beispiel. Das ist für mich immer so ein Zeichen, dass es sich um ein Tribal Set handelt, dass es ein Cycle gibt, so wie in Ixalan diese Typen, die dir den Tribe oben auf die Bibliothek gelegt haben, aus deiner Bibliothek, wo es für jeden Tribe in dem Set gibt es eine klare Karte aus diesem Cycle. Und es gibt diese Cycle dann auf verschiedenen Rarity-Stufen. So, das sind so die Sachen, auf die ich gucke, wenn ich sage, etwas ist ein Tribal-Set oder nicht. Also auch im ganzen Marketing, dass das dann irgendwie viel, viel stärker nochmal betont wird. Und klar, es war das mit den Werwölfen schon und so und das mit den Humans auch. Aber abgesehen davon.
Zombies?
Ja, aber gab es Tribal Cycle? Gab es Uncommon Cycles, Common Cycles von Tribal-Karten, die dann irgendwie, gab es Tribal Lords, die sich sozusagen für alle Tribes geglichen haben? Jury's out, würde ich sagen. Ich würde es nicht als Tribal-Set bezeichnen.
Natürlich gab es Uncommons und sonstiges, die sich um die Nummer der Vampire und so gekümmert haben.
Ja, und auch, also man muss das ja, also da müssen wir jetzt einfach noch einen Schritt weitergehen und müssen halt wahrscheinlich einfach Crimson Vow dazu nehmen, weil die zwei Sets haben ja sozusagen wieder diese Blockstruktur ein bisschen zurückgebracht. Und da gab es ja durchaus auch, kann man jetzt auch wieder streiten, inwieweit die Precons Teil der ganzen Sache sind. Aber dass Zombies zum Beispiel fliegend bekommen oder sowas, das ist schon ein großes Ding, oder der Cleaver-Scarp, aber das waren auch, die waren alle in, also die meisten davon waren tatsächlich in den Precons, wenn ich mich jetzt richtig erinnere.
Aber nur weil es eine einzelne oder partikuläre Karten gibt, die halt sozusagen einen bestimmten Effekt haben, ist es ja nicht ein Tribal-Set deswegen. Also es gibt ja auch Karten, die dich discarden lassen, dann ist es ja deswegen kein Discard-Set.
Aber wenn du das draftest und du draftest entweder Humans oder Werwölfe oder Zombies und du versuchst da Synergien mit einzubauen, oder du draftest nicht rot, weil Midnight Hunt rot ist kompletter Trash, egal was du draftest, du wirst in einen Tribe enden oder du wirst Synergien mit Tribes haben.
Wir können ja jetzt zu Crimson Vow weitergehen und einfach nochmal als Call to Action gerne auch an die Leute, die den Podcast hören. Kommt auf den Discord-Server. Entweder lasst ihr jetzt direkt hier das Kommentar unter dem YouTube da. Wenn ihr an 2021 denkt, ist euer erster Gedanke dann Tribal, ja oder nein? Würde mich wirklich interessieren, weil wir sind definitiv hier nicht einer Meinung. Und für mich ist nicht der erste Gedanke Tribal, wenn ich an 2021 denke. Ich würde es einfach nicht als Year of Tribal bezeichnen. Aber gehen wir weiter zu Crimson Vow.
Ich würde übrigens zustimmen, wenn ich jetzt zurückschaue bei dem, also Weil ich habe ja vorhin das schon ein bisschen aufgeweicht, wie weit das Tribal ist. Und wenn ich jetzt sagen würde, Year of Tribal vielleicht nicht, aber die zwei Sets, bei denen wir gerade sind, da denke ich immer zuerst an Tribal. Und da bin ich auch eigentlich beim Öffnen meiner Displays doch relativ bestärkt worden.
Und auch bei Kaltheim. Und das ist ja die Sache, weil es sind halt immer noch 3 von 6 Sets, beziehungsweise 7 Sets kamen dieses Jahr wirklich raus mit neuen Karten. Und 4 davon hatten einen massiven Tribal-Impact und 3 davon waren Tribal-Sets. Das ist die
also Hälfte. Ich sehe halt den massiven Tribal-Impact vielleicht einfach nicht so sehr wie du. Aber das können wir einfach agree to disagree und dann einfach mal so ins Plenum geben. Der Leute, ich bin gespannt. Ich freue mich natürlich sehr, wenn jetzt ich total disproven werde hier und einfach oder nicht genug, gut genug aufgepasst werde. Crimson Vow ist für mich ein bisschen hinter Midnight Hunt zurückgeblieben. Und ich weiß nicht warum. Weil ich finde, dass ich es weniger ästhetisch ansprechend finde, noch finde ich es von den Kartendesigns irgendwie sehr, sehr viel schlechter. Ich finde, das Kartendesign-Level ist einfach konstant hoch, was Magic angeht. Aber ich glaube, was bei mir tatsächlich passiert ist, ist, dass ich irgendwie einfach mittlerweile, mir war dann genug Innistrad. Ich war positiv überrascht von Midnight Hunt. Für mich hat das funktioniert. Aber ich brauchte einfach nicht noch ein zweites Innistrad-Set.
Ja, ich brauchte auch kein zweites Innistrad-Set, aber Midnight Hunt, um es kurz für mich abzuschließen, da habe ich mich damals ein bisschen schwer getan, wirklich genug Optionen für Spiele oder Exil zu finden. Also in der Spielkategorie, weil ich einfach trotzdem einfach sehr viele Karten super mittelmäßig fand und nicht so schön. Bei Crimson, wow, da habe ich eine ganze Liste. Ich glaube, ich hatte irgendwie 18 oder 19 Spiele am Ende. Also das war das Set, wo ich die meisten individuellen Karten gefeiert habe, wo ich mich am meisten auf verschiedene Designs gestürzt habe und wo ich auch am allgemeinen für mich interessantesten fand von den eigentlichen Karten, weil viele der Cycles, der Cemetery Cycle, das sind einfach super schöne Karten, die ich mag, die aber gleichzeitig nicht overpowered sind. Und sehr viele dieser Karten in Innistrad individuell haben einfach diese komplette Balance getroffen. Und deswegen war das für mich sogar mein Highlight-Set dieses Jahr. Auch wenn ich eigentlich am Anfang gedacht habe, so ja, ich hätte es nicht braucht, aber wenn ich es hab, hätte es nicht besser sein können.
Was ist bei dir, Jochen?
Also ich habe ja bei Crimson Vow festgestellt, dass ich durchaus in der Lage bin, offenbar mit der gesamten Magic-Welt konträr zu liegen. Denn es hatte keinen Ferus Rukirik, aber es hatte diesen fürchterlichen Odrik, den ich gleichzeitig liebe. Weil der neue Odrik the Blood Curse, der ist halt einfach irgendwie sehr komisch als Karte mit seinen Blood Tokens, die er für Keyword Soup erzeugt. Der weiß nicht, wo er hin will, aber gleichzeitig war das die Antwort auf die Ankündigung, ja, eine geliebte Person, also eine Person, die alle kennen, wird ein Vampir. Und dann haben natürlich die Leute sofort an Odrik gedacht und ich dachte, ja, super, jetzt wird er halt ein Rakdos-Vampir. Oder er wird ein Mardu-Vampir, aber er ist ein Boros-Vampir geworden. Und ich habe mich darüber sehr gefreut und ich fand auch den ganzen Flavor des Sets cool. Ich habe auch jetzt viel Spaß in der Boxing-Liga mit einem kleinen Boros-Vampir-Deck. Also ich finde, es spielt sich einfach sehr, sehr schön und konsistent. Ich habe jetzt da nichts gehabt, was mich irgendwie gestört hätte an Ausreißern, also kein Divine Gambit oder sowas. Was mich ein bisschen so als Fan von Artworks stört, ist, wenn man das schon so macht, dass diese zwei Sets ja wieder, es sind kein offizieller Block, aber die folgen direkt aufeinander und die erzählen eine direkte Geschichte weiter, aber gleichzeitig sind die Vampire, die in Midnight Hunt haben, gibt es nicht in dem Alternate Artwork, das sie in Crimson Vow gekriegt haben. Und die Werwölfe, die es ja trotzdem noch gibt in Crimson Vow, haben nicht das gleiche Alternate Artwork wie in Midnight Hunt. Warum?
Lustigerweise von der Draft-Perspektive, im Werwolf-Set war Werwölfe ein schlechter Draft-Archetype, hier sind sie super.
Ja, was auch interessant ist, wo wir jetzt nochmal gerade beim Thema Werwölfe sind, ich habe nämlich gerade in die Notizen geguckt und eine scherzhafte Prediction, die ich gemacht habe in unserer Folge 15 war, Wizards wird es fertig bringen und wieder keinen Werwolf-Commander printen, den die Leute spielen. Und das haben sie tatsächlich geschafft. Ja. Der war allerdings natürlich auch in Midnight Hunt. Der, wie heißt er nochmal?
Tovola.
Tovola, genau, The Mage Hunter oder so. Der ich zähle jetzt nicht auf, was der alles macht,
nee, weil Dire Overlord
double-sided und er zieht dir einen Haufen Karten, wenn deine Werwölfe Leuten auf die Nase hauen und er ist wohl ein sehr, sehr starker Commander in Gruul-Farben für diesen Tribe. Das heißt, immerhin, das hat Wizards hinbekommen. Allerdings gab es auch die Prediction, ich weiß nicht mehr von wem, dass Garruk irgendwie ein Werwolf wird. Das ist wiederum nicht eingetreten. Ich weiß nicht mehr, wer von euch beiden die gemacht
hat. Da steht auch Prediction, Garruk wird ein Werwolf, in Klammern nicht ernst gemeint.
Genau, aber die Prediction, dass sie keinen Werwolf-Commander machen, war ja auch nicht hundertprozentig ernst gemeint, weil das hätte, glaube ich, uns alle überrascht, wenn sie es auch diesmal nicht hingekriegt hätten.
Ja, sie haben aber tatsächlich einen gemacht und der hat den bisherigen Werwolf-Commander Ulrich einfach mit einer Hand niedergeschlachtet und unterworfen.
Weißt du was? Ich bin eigentlich bereit, dir trotzdem den Punkt zu geben. Weißt du wieso? Weil es keinen Precon dazu gegeben haben, während alle anderen noch zusätzlichen Precon bekommen haben. Vampir-Commander gibt's in Innistrad, quasi in diesem Set 1, 2, 3, Anje, 4, plus die aus den Sets 5, 6. Es gibt aber nur einen einzelnen Werwolf-Commander, der sich dafür lohnt. Und ich finde, das ist einfach so eine komische Disposition, dass jetzt gibt's halt einen.
Dass ich wobei immer noch es gab, glaube ich, auch dieses, was es dafür gab, war das Azorius Spirit Tribal Commander Deck, was wiederum eher noch ein weiterer Point in Case für deine Argumentation wäre. Also,
ja. Ja, klar.
Ich kann es auch nicht komplett von der Hand weisen, dass es ein paar Tribal-Aspekte dieses Jahr gab.
Die drei besten Draft-Archetypes sind Vampire, Werwölfe, Spirits in diesem Set.
Ich glaube, wir sind jetzt alle Produkte durch, die es dieses Jahr so gab, wenn ich mich nicht irre, zumindest die großen Standard-Releases, was ja die zentralen Produkte sind, über die wir reden wollten. Ja. Ich sehe jetzt, dass wir, also einerseits natürlich zeitlich so langsam, glaube ich, ohnehin das ganz gut aufgeht mit der heutigen Folge. Unsere Prediction haben wir wieder nicht eingehalten, weil wir sind jetzt schon bei über einer Stunde, aber das ist okay. Wir haben noch ein paar kleine Predictions, die wir getroffen haben, die wir jetzt revisiten können. Jochen, weißt du, wovon ich rede? Die Einzelkarten-Predictions.
Ja, ich habe zum Beispiel, also ich lag mit einer Sache richtig, es gab keinen Chase dieses Jahr. Ich lag nicht damit richtig, dass er in der Lore getötet wird. Es kann ja offscreen passiert sein. Ich denke, es ist jetzt nicht, aber insofern war ich wenigstens mit dieser einen Sache, dass Chase keine Rolle spielen wird, lag mein Wunsch nahe an der Wirklichkeit und war genau die Wirklichkeit.
Ja. Mein Wunsch war ja, dass Elspeth zurückkommt und wenn sie Phyrexia einbauen wollen. Und Phyrexia haben sie eingebaut, Elspeth aber nicht. Das heißt, jetzt ist er weiterhin irgendwo. Und keine Ahnung, hat sich ein Döner gekauft?
Ich hatte die große Hoffnung, verbunden mit meiner Überzeugung, dass Strixhaven das Shardset schlechthin wird, dass endlich eine Grixis-Legende für mich dabei ist. Diese Hoffnung wurde bitter enttäuscht. Es ist ein weiteres Jahr ohne Grixis-Legende für Fritz. Ich habe mittlerweile ein bisschen so ein experimentelles Grixis-Deck, mit dem ich rumspiele. Das ist Grixis Landfall, was leider genauso gut funktioniert, wie sich's anhört, nämlich überhaupt nicht gut. Togo macht zwar viel Wett, aber kann auch nicht rausholen, dass es immer noch keine Grixis-Legende gibt. Und meine Hoffnung wurde bitter, bitter enttäuscht.
Du hast sie verdrängt.
Ne? Also die Grixis-Legende dieses Jahr hat dir nicht gefallen.
Du hast sie verdrängt, weil sie wirklich schlimm ist. Es gibt Linde, den Cheerful Tormentor, diese Fluch. Frau aus
diese Karte,
Precon.
Die ist doch auch nur in Collector-Boostern drin oder so ein
Quatsch,
ne? Ja,
die ist also. Miss die me könnte auch that. Meinetwegen nur in ausgewählten Exemplaren.
Das ist dieser Curse-Commander, ne? Sein. Nein, Nein. Also, ich brauche keinen Commander, der mir sagt, du musst diese 15 suboptimalen Karten spielen. Ciao. Und wenn du Deck bauen willst, dann lass das mal anderen Leuten. Nee, das ist für mich nicht dabei gewesen.
Eine große Prediction, die du noch hattest. Denkst du, es sind mehr gute Reprints in Mainsets gekommen?
Ich würde sagen, der Trend ist auf jeden Fall da. Ich sehe den schon. Beispielsweise Cabal-Coffers in Modern Horizons 2, was ein relativ
Mainsets
großer...
Mainsets, das Wichtige.
Also für mich, ich rede jetzt nicht von, ich denke über Magic nicht in Terms of Standard Releases nach, sondern in Terms of Sets, die viel aufgemacht werden und was am Preis ändern. Und ich glaube, dass Cabal-Coffers wesentlich günstiger ist seit diesem Reprint als davor. Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Aber zum Beispiel Damnation wurde ja auch reprintet Und bei der weiß ich es zufälligerweise, dass sie jetzt günstiger ist, als sie vor dem Reprint war, weil ich sie ja vor dem Reprint verkauft hatte. Übrigens auch die Plane-Shifted-Version ist billiger geworden dadurch. Also ich sehe diesen Trend tatsächlich nach wie vor. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich da so und so viel Reprints predicted hätte und die sind jetzt eingetroffen oder nicht, aber für mich ist der Trend immer noch nicht widerlegt durch dieses Jahr. Im Gegenteil, ich sehe den stabil confirmed bis jetzt.
Falls, nur kurz zwischendrin, falls ihr übrigens bis zu dem Punkt hier gekommen seid und euch jetzt fragt, warum schauen die eigentlich auf das Jahr zurück und auch, weil es gerade um Reprints und sowas geht und sprechen nicht über Secret Lair, dazu könnt ihr in die Folge 64 schauen.
Weil ich habe nämlich gesagt, es werden mehr Reprints nämlich in Secret Lairs kommen. Und dadurch, dass eben die Main-Sets so Reprint-leer ausgefallen sind und es ist halt wichtig zu merken, so hart werden die Preise nicht gedrückt durch Modern Horizons und sonstiges, weil wie es sein könnte, wenn es in ein Main-Set wäre. Weil natürlich gehen sie runter, aber wie gesagt, Cabal Coffers ist halt jetzt halt bei 20 statt 30. Und das ist, ob das jetzt halt so viel geändert bei 10. hat.
10 Euro. Preis denn jetzt 12 Euro, MKM. Die normale Version.
Ja, wenn du so halt eine italienische möchtest.
Nee, auch für englische.
Dazu wiederum haben wir keine Folge, wie ihr euch um Preise streiten könnt.
Aber vielleicht drückt es nicht so sehr, wie es sein könnte. Aber es gibt trotzdem noch was ich herausstellen möchte. Und Fritz hat es kurz angewählt. Es ist quasi eine Art Karte der Woche. Ist aber in dem Fall ist es eher ein Cycle der Woche, den ich vorstellen möchte. Und zwar, auch wenn ich kein Fan davon bin, Setboostern Exklusivkarten zu printen für Commander, für was auch immer. Dadurch, dass sie Soulbond zurückgebracht haben, auf eine ziemlich coole Art und Weise in Crimson Vow, bin ich davon eigentlich echt positiv überrascht worden. Und als Beispiel dafür nehme ich mal den Thundering Mightmare. 4 und ein Grün. Horse Spirit 3-3 mit Soulbond. Soulbond, für jeder, der das nicht weiß, was es macht. Wenn sie reinkommt, pairst du sie mit einer Kreatur. Oder wenn eine andere ungepairte Kreatur reinkommt, kannst du umpairen. Solange die beiden Karten gepairt sind, haben sie den Effekt, den beide bekommen. Und im Fall von Thundering Mightmare ist es, immer wenn ein Gegner oder Gegnerin einen Zauber castet, legt eine +1/+1 Marke auf dieser Kreatur. Also auf den Mightmare und auf was auch immer er gepairt ist. Das Coole daran ist halt an der Soulbond-Mechanik, dass die extrem viel Spiel hat, sage ich mal. Weil jedes Mal, wenn eine neue Karte reinkommt, die ungepairt ist, kannst du die Dinge umpaaren. Und vor allem dieser Mightmare, er ist ja an sich nicht gefährlich, aber der wird immer einen Impact haben, weil mit was auch immer du ihn paarst, wird stärker. Das geht halt in die Richtung von Forgotten Ancient, von Mana Gorge Hydra. Und vor allem, wenn du das paaren kannst mit einer Karte, die halt von den +1/+1 Karten synergiert. Super gut. Der Rest vom Cycle hat auch solche kleinen Nischen. Und ich mag die insbesondere deswegen sehr gern, weil ich finde einfach Soulbond an sich spielt sich super schön. Weil es jeder Karte extra Text gibt und immer wieder diese, möchte ich jetzt halt umpairen, möchte ich es nicht pairen. Und eine wichtige Sache, man kann auf den Soulbond-Trigger reagieren und dann hat die Karte noch keinen Effekt. Deadeye Navigator ist nicht uncounterbar. Es gibt einen Window, in dem man agieren kann.
Ich kann dir nur zustimmen. Ich finde die Soulbond-Mechanik auch sehr cool. Man sieht sie, glaube ich, so in 80% der Fälle im Commander eben am berühmt-berüchtigten Deadeye Navigator, der als Soulbond-Fähigkeit eben hat, dass für ein farbloses und ein blaues Mana man entweder ihn oder die gesoulbondete Kreatur flickern kann, also aus dem Spiel entfernen kann und am Ende vom Zug kommt sie zurück, was gerade in Kombination mit dieser Soulbond-Fähigkeit halt super stark ist, weil du ihn dann immer mit neuen Sachen soulbonden kannst. Das kannst du jetzt bei diesem Thundering Nightmare beispielsweise nicht. Mightmare, Entschuldigung, jetzt sehe ich erst den Pun. Sehr gut, Wizards. Aber dadurch werden diese Designs ein bisschen interessanter, weil da die Soulbound-Fähigkeit eher so funktioniert, wie sie ursprünglich mal angedacht ist. Also das sind wirklich zwei Soulmates, die Kreatur, die dann halt, ja, gemeinsame Sache machen und miteinander verbandelt sind bis zum Untergang, außer eben im Fall von diesem Breathkeeper-Seraph, dem Weißen, wo dann quasi die Soulbond-Fähigkeit ist, sie kommt zurück. Aber ich finde es einen coolen Cycle, den du da reingebracht hast als Karte der Woche, als Cycle der Woche. Jochen, ja. Was sagst du?
Finde die auch schön und ich würde auch, also ich nicht wegen seiner Funktion, sondern allein wegen der wunderschönen Übersetzung finde ich auch den Thundering Mightmare am besten, denn der schafft es so schön ins Deutsche als donnernder Machtmar. Und es ist der gleiche Wortwitz. Und es ist einfach schön, dass es geklappt hat, weil es kann, gerade solche Sachen gehen halt echt oft nach hinten los, wenn man das versucht, wörtlich das zu übersetzen. Aber es funny. Hat bestens funktioniert.
Und vor allem einer meiner lieblingsgrünen Karten in Mana Gorge Hydra und einer deiner Lieblingskarten, Forgotten Ancient, kombiniert er irgendwo, indem er direkt auch noch die Marken weitergibt. Fritz, also.
Und damit schließt sich der Kreis, kann man sagen, und in Gestalt dieses Thundering Mightmares, der sowohl im Englischen einen schönen Pun hat, als auch im Deutschen, was den Jochen freut. Er hat eine Karte, die den Freddy freut in sich. Er hat eine Karte, die mir sehr viel bedeutet in sich, nämlich das Forgotten Ancient. Ist das nicht wunderbare Harmonie? Und wir haben uns natürlich ein bisschen gestritten. Das war ja auch so ein bisschen der Point unserer Folge, dass wir uns dafür triezen wollen, wie unsere Vorhersagen sind. Können wir nur sagen, lasst uns doch nochmal einen Kommentar da oder eben auch gerne auf Discord oder Twitter unter @edh_kompass. Oh, fast hätte ich einen Jochen gemacht. lasst uns da doch gerne mal ein bisschen Feedback da. Wie fandet ihr das? Ja, wir haben auch eine coole Umfrage, die noch läuft vielleicht, wenn die Folge rauskommt. Kann sein. Nehmt gerne noch teil. Die hat der wunderbare Matthias, Shoutout nochmal an dieser Stelle, erstellt. Und die wird dann nochmal verwurstelt in einer schönen Jahresrückblicks-YouTube-Video-Special-Sache. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Nehmt da teil. Ansonsten Thumbs up, Follow, Subscribe. Ihr wisst den ganzen Kram, den man so macht. Und ganz, ganz wichtig für alle Leute, wundert euch nicht, wenn wir euch jetzt ein bisschen verlassen, weil wir gehen in die Weihnachts-Winterpause. Brainstormen vielleicht auch die ein oder andere Sache für die Zukunft. Freuen uns auf jeden Fall auf alles, was nächstes Jahr so kommt. Und weil es heute so viel Spaß gemacht hat mit diesem Predictions machen, wir haben eine Folge geplant für Anfang Januar. Am 8. Januar kommen wir zurück, wenn ich das richtig sehe.
Ja.
Mit einem Treasure Trove voller Predictions, mit einer Foodkiste, mit einem Clue-Beutel, wo es dann natürlich geht um Cyberpunk auf Kamigawa, Neon-Cyberpunk-Zeug und was alles uns sonst noch so bevorsteht. Ich persönlich bin extrem hyped für Art Deco, Streets of New Capenna. All das in der nächsten Folge. Freut euch schon mal drauf und bleibt uns natürlich treu. Und ansonsten wünschen wir allen einen guten Rutsch, oder? Und was gibt's noch zu sagen?
Ja, erstmal frohes Fest und ihr könnt mich trotzdem antreffen. Ich werde zwar nachts beim 24-Stunden-Charity-Marathon mitmachen von Oops All Salt und eine Runde Casual spielen und Among Us. Und schaut auch mal auf twitch.tv/merlotterboy, B-O-I, weil da will ich vielleicht über das Weihnachten noch ein paar andere Dinge machen und ein paar kleine Livestreams, die vielleicht euch dann überwechseln und diesmal auf Deutsch.
Damit ihr keine Entzugserscheinungen kriegt. Wir freuen uns auf jeden Fall auf euch, wenn wir uns im neuen Jahr wiedersehen.
Es wird ein großes Jahr für uns alle. Und eine Prediction ist nicht 100% eingetreten, aber so ein bisschen, die wir hatten, nämlich, dass es wieder mehr In-Person-Play gibt. Das gab's, aber da geht schon noch ein bisschen mehr. Und das ist, glaube ich, auch unsere Hoffnung für nächstes Jahr. Aber das sehen wir dann in der Folge am 8. Ich wünsche euch was, Jungs. Ciao, ciao.
Ciao. Wir salzigen Salz.
Salzfische.